du sitzt immer jedes Monat auf dieser Achterbahn, ha, von großer Hoffnung und großer Enttäuschung. Und die Kinderklinik wird irgendwie nicht Nein sagen. Das war's. Du musst dann Stopp sagen, aber du weißt nicht, was Stopp sagen wirklich bedeutet.
Deutschlandfunk Kultur plus eins mit Sonja Koppitz.
Herzlich willkommen. Plus eins, das bedeutet, hier sitzt immer ein Gast, mit dem ich über meistens Herausforderungen im Leben spreche. Meistens geht es um Zwischenmenschliches und mein heutiger Gast, der heißt Adam Fletcher, ist 1983 in England geboren, lebt seit 15 Jahren in Berlin und ist Schriftsteller von Beruf. Er schreibt humorvoll über sein Leben und in seinem neuesten Buch geht es um seinen erstmal unerfüllten Kinderwunsch und eine etwas ungewöhnliche Art, das Ganze zu verarbeiten. Hallo Adam.
Hi, danke für die Einladung.
Du, unser Redakteur Nikolas, der draußen sitzt, der nannte dich ganz passend der britische Wladimir Kamina. Kannst du mit diesem Vergleich was anfangen?
Ich habe das oft gehört, ja. Ich habe nur ein Buch von ihm gelesen, aber ich finde, das ist ein Kompliment.
Und ich finde, das passt auch ganz gut. Aber obwohl dieses Thema unerfüllter Kinderwunsch, weswegen ich dich eingeladen habe, so aus Männersicht, aus Männerperspektive total natürlich erstmal kein lustiges ist und auch unterrepräsentiert, finde ich. Darüber hört und liest man irgendwie selten aus der Sicht des Mannes. Was glaubst du, woran liegt das?
Ich glaube, dass weil wir noch eine Idee von Männlichkeit haben, dass Männlichkeit bedeutet, immer deine Stärke zu zeigen und über deine Verletzlichkeit oder deine Verwundbarkeit ist irgendwie noch schwach. Und das ist natürlich doof und ich will das verändern. Und das war für mich dann das Wunsch mit das Buch, weil ich habe sehr selten was über unerfüllte Kinderwunsch von das männliche Perspektiv gefunden oder gesehen. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, das Charme ist irgendwie wie eine Vampir und es braucht die Dunkelheit. Und es wäre vielleicht besser, wenn wir alle die Licht reinlassen.
Den Strahler auf die Scham und auf die anderen Gefühle, die da so hochkommen. Wir werden heute darüber sprechen, wie du und deine Freundin auch als Paar ja, Probleme angegangen seid, wie so ein Kinderwunsch gleichzeitig auch so ein bisschen zu einer Reise zu dir selbst geworden ist. Aber wir fangen mal vorne an. 1,5 bis 2 Jahre, glaube ich, habt ihr versucht, ein Kind zu bekommen. Es gab Sex nach Plan, das beschreibst du auch in deinem Buch, nämlich immer dann, wenn die Zeit reif war, wenn die Eizellen dran waren, der Eisprung. Was hat das mit eurer Beziehung gemacht?
Oh, ich hatte das Gefühl, das war am Anfang ein Thema in unserem Leben, dieser unerfüllte Kinderwunsch. Mhm. Und dann irgendwie nach 6 Monaten in Behandlung mit Kinderwunschklinik, das war die einzelne Thema in unserem Leben. Und das war, wie meine Freundin immer sagt, die schwierigste seit ihrer Leben. Mhm. Meine war diesem Retreat, kommen wir dann wahrscheinlich später. Mhm. Aber das war die zweite schwierigste Phase unser Leben. Wir hatten einfach keine Freude mehr, wir hatten keine schöne Zeit miteinander. Da war immer nur diesem Thema. Mhm. Und ich glaube, war die Wunsch, ein Kind ist so besonders, das ist so eine eigenartige Erfahrung. Das ist irgendwie die Wunsch nach eine tiefgehende Veränderung in deiner Identität. Mhm. Und das dann, wenn es nicht klappt, diesem Lücke ist sehr, das ist eine große Lücke und das ist sehr schwierig mit tolle Urlaube oder einem Hund
man
zu adoptieren.
Füllen.
Nee. Mhm. Und das ist dann, und weil du das weißt, ist die Einsätze dann wirklich hock.
Ja.
Ja, ob das klappt oder nicht. Und ich glaube, bei meiner Freundin, sie ist einfach besessen davon.
Du sagst besessen, du schreibst, deine Freundin war ihre eigene Regenwolke, das Leben war sehr nass.
Ja.
Wie bist du damit umgegangen?
Oh, sehr schlecht. Ich glaube, das war.
Hast du mitgeregnet? Warst du auch Regen?
Ich glaube, ich habe nicht verstanden in dem Moment, was sie von mir gebraucht haben.
Mhm.
Und ich habe immer probiert, das ist oft ein Problem bei Männern, dass wir wollen immer so eine Lösung finden. Ja? Und ich habe immer probiert, das schon zu reden. Und ich habe immer probiert, sie abzulenken. Und zu sagen mit Klischeesätze wie es wird am Ende klappen, alles wird gut, wir müssen positiv bleiben. Ich glaube, das war nicht, was sie von mir wollten in diesem Zeit.
Ja, aber man kann auch nichts Richtiges sagen, oder? Also ich kenne das nur aus dem Freundinnenkreis, unerfüllter Kinderwunsch. Was soll man von außen sagen, und du bist ja nun so ein bisschen, du bist drin involviert, weil du ja zu diesem Paar gehörst, das ist deine Freundin und trotzdem hast du nicht so viel Kontrolle darüber, was mit ihrem Körper passiert. Du kannst nicht außer dein Sperma dazugeben und dann ist es das, ne? Was soll man da auch anderes sagen?
Und wir sind gewohnt irgendwie, dass es nicht, Sachen nicht gleich ist für Männer und Frauen, aber diese Erfahrung ist besonders ungleich.
Ja.
Weil das fast alles passiert in der weiblichen Körper. Und das ist dann als Mann schwierig zu, ja, wie du gesagt hast, schwierig zu weiß, was du, wie du helfen könntest.
Ja.
Und ich glaube, ich verstehe jetzt, was ich da gemerkt haben sollen. Und das ist im Englisch, sagt man, to witness.
Zeuge werden.
Und dass ich sollte einfach, ja, sie wollte, dass ich besser probiert haben zu verstehen, wie es für sie in ihr Körper und in ihr Geist war und einfach mit ihr in ihrer Trauer zu sitzen.
Ja.
Und einfach da zu sitzen, ihre Hände zu halten, vielleicht nichts zu sagen, einfach to witness.
Mhm.
Ja. Und dann, ich glaube, irgendwann wäre diese Trauer nicht vorbei, aber andere Sachen würde dann interessanter sein gewesen.
Ist, wie sagt man ja, Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt.
Ja.
Und vielleicht ist Trauer, wenn man es teilt, doch weniger. Also weniger auch schwer auszuhalten dann.
Bestimmt, ja.
Es gab ja dieses Ereignis, ihr seid auf einer Party gewesen und ihr seid guter Dinge, dass es diesmal klappt mit dem Kinderwunsch. Und der letzte Versuch, der muss es jetzt gewesen sein. Ihr seid da gut drauf irgendwie. Und dann bekommt deine Freundin doch ihre Tage, schließt sich auf dem Klo ein. Was war für dich da in dieser Zeit das Allerschwierigste?
Well, das ist, du sitzt immer jedes Monat auf dieser Achterbahn, von großer Hoffnung und großer Enttäuschung. Und du weißt schon, dass da kann immer eine neue Runde sein, da kann immer ein neuer Verzug. Und die Kinderklinik wird irgendwie nicht Nein sagen. Das war's. Die haben immer eine neue Idee.
Mhm. Die sagen, komm, noch eine Eizelle, nochmal.
Noch eine Runde.
Ja.
Und du musst dann Stopp sagen. Aber du weißt nicht, was Stopp sagen wirklich bedeutet. Ja, weil du weißt nicht, was dann danach kommt. Was wird dann diese Entscheidung mit deiner Beziehung machen? Und ich hatte dann immer Angst, dass meine Freundin dann die Beziehung beendet, weil sie nicht der Grund sein wollen, weil ich eine Familie gründen können, obwohl das Quatsch ist und ich nur diesen Wunsch hatten, weil ich sie kennengelernt habe. Aber man ist unter diesem Druck nicht besonders rational.
Da kommen wir vielleicht später noch dazu, was sie dir quasi ja gesagt hat. Du kannst ja quasi mit jemand anders eine Familie gründen. Wie du ja sagst, das ist nicht das, was du in dem Moment willst. Und eines Tages, Adam, da kamst du von der Arbeit nach Hause. Deine Freundin stand im Flur, hat deine Sachen gepackt in der Sporttasche. Wie erinnerst du dich an diese Situation?
Ich hatte große Angst, weil ich habe zum ersten Blick nicht verstanden, was in dieser Tasche war. Und ich dachte, das war schon die Ende, dass sie schmeißt mich raus.
Mhm.
Aber Gott sei Dank hat sie nicht. Sie hat ohne meine Wissen für mich eine 10-tägiger Schweigeretreat angemeldet.
Mhm.
Und das ist lustig, weil wir waren in dieser Phase unseres Lebens sehr oft bei dem Kinderwunschklinik. Und in die Wartesaal ist eine Wand mit vielen Anzeigen und Werbungen für Sachen, die Paare in dieser Phase ihres Lebens helfen können.
Mhm.
Und einer war ein Schild für diesen 10-tägigen Retreat. Und ich habe immer Witze gemacht über die Idee, dass man, wenn man still allein sitzt für 10 Tage, dass man über sich selbst lernt.
Ach so, und oder dass man dann ein Kind kriegt, wenn man nur da sitzt und schweigt. Das ist auch nicht so naheliegend.
Wie kann das helfen?
Ja.
Aber sie kennt, sie kennt andere Leute, die das gemacht haben. Und sie war auf die Meinung, dass es wird mich helfen. Und ich habe immer Nein zur Therapie gesagt, weil ich doof bin. Und so, das war irgendwie ihre Weg, mich zu helfen. Und ich glaube, ich hatte das Gefühl, dass sie in dieser Phase er die größeren Probleme hat und sie hat die Meinung, dass ich mit unserer Situation nicht klarkommen. Ja.
Und was hast du als erstes in diesem Moment gedacht? Weil man muss dazu wissen, du warst jetzt vorher nicht ein trainierter Meditationstyp, oder? Du hast vorher nicht meditiert.
Nee, ich habe das vor ein paar Jahren, so eine App installiert und das vor ein paar Tagen benutzt. Ich habe nicht wirklich verstanden, was der Punkt war, warum Leute das machen. So, ich dachte, es wird sehr einfach. Und ich dachte, es war komisch, dass die das für mich gemacht haben und das wird nicht helfen, aber nicht, dass es schwierig sein wird. Und sie war sicher, dass es schwierig wird und hat gesagt, dass sie glaubt nicht, dass ich das am Ende schaffe. Und das hat mich dann...
War so eine Challenge dann?
Genau. Und das war die Schlüsselworte dann. Ich muss das machen, sie so beweisen, dass ich das machen könnte.
Ja, du hast es gemacht, bist dahin gefahren, 10 Tage Vipassana, stundenlang meditieren bedeutet das, nicht sprechen, kein Kontakt zur Außenwelt, Handy abgegeben. Wie war da so dein Tagesablauf?
Das fängt um 4 Uhr morgens an mit der ersten 2 Stunden Meditation und dann, das ist 12 Stunden Meditation pro Tag.
12 Stunden?
12 Stunden, ja. Und irgendwie nichts anderes. Das ist eine Stunde Lektion. Abends, so Videolektion.
Ja, so Seminar irgendwie.
Seminar, ja, weil der Guru ist schon leider gestorben, aber die haben so Videos von ihm und dann die zeigen dann immer ein Video da abends, das hilft zu erklären, was in dir wahrscheinlich passiert hat. Aber außerdem ist Meditation oder du kannst laufen, da war eine kleine Wand nebenbei, du kannst da ein bisschen laufen, aber alles andere war verboten.
Also spazieren gehen im Wald, meditieren, schlafen, genau. Essen, nichts
das war's.
Anderes. Ja. Deswegen heißt dein Buch ja ganz passenderweise, in der Ruhe liegt der Wahnsinn, wie ich in einem 10-tägigen Schweigeretreat den Verstand verlor, aber mein Glück und alles andere fand. Bevor wir zum Glück kommen, sprechen wir über das Herausfordernde. Was war denn das Schlimmste? Also wo hattest du am meisten Schwierigkeiten in diesen 10 Tagen?
Ich würde sagen mit alles, aber mit dem Meditieren, weil ich habe dafür gelernt, aber... Ich habe nicht verstanden. Ich dachte, ich bin sehr gut erforscht und ich dachte, dass mein Geist nett zu mir ist. Mhm, ja, dass meine Gedanken meistens sehr positiv sind. Also ich dachte, ich muss da keine Angst haben. Ich dachte, dass da war nicht viele Unreinheiten in meinem Unterbewusstsein.
Ja.
Aber das war schon im ersten Tag klar, dass ich von mich selbst keine Ahnung habe. Absolut keine Ahnung haben. Ja, und so ich habe verstanden langsam, dass der menschliche Geist eine sinnstiftende Maschine ist. Und es will immer im Betrieb sein.
Ja.
Und es will immer uns helfen, die Welt zu verstehen und zu modellieren und zu navigieren.
Mhm.
Und Meditation ist irgendwie wie sein Tod. Es hilft das Gehirn, der Geist nicht.
Ja.
Ja, und so es probiert die ganze Zeit, mich abzulenken. Und in den ersten Tag, da war 100, 150 Themen, so Lieder, Witze, Geschäftsideen.
Das ist dir alles immer so durch den Kopf gegangen.
Genau, genau. Und sagt so, denk mich. Ja.
Das ist wie, wenn man sagt, denk nicht an einen rosa Elefanten.
Genau.
Woran dann denkt man an den rosa Elefanten? Ne?
Du musst dann an den rosa Elefanten denken, ja, ja. Aber dann in den zweiten Tag habe ich dann erst verstanden, dass diese Themenpalette wird so boshaft reduziert. Und es waren die zweiten Tage vielleicht noch 15 Themen. Und die war mehr emotional, die Themen, der war schwieriger, der spielt mehr mit meiner Vergangenheit zu tun.
Zum Beispiel, was war es so?
So ein großes Liebeskummer, Sachen in die Schule, so, wo ich gemobbt war oder so. Sachen, die ich sage nicht, dass sie traumatisch sind, aber sie war heftig, diese Erfahrungen. Ja, und ich habe seit Jahren nicht über diese Erfahrungen
Gedanken gemacht?
Ja, Gedanken gemacht. Und dann der dritte Tag war wirklich nur so dry. Erfahrungen. Und dann hat unser Guru am Ende dieser Tag erklärt, dass die unsere Dämonen sind.
Mhm. Ja. Also das ist im Unterbewusstsein, das ist das, was brodelt, was vielleicht Probleme macht oder was man lieber wegstecken möchte.
Genau. Und das war dann egal, ob ich meditiert oder ob ich durch diesen Wald gelaufen bin. Ich war einfach die ganze Zeit bombardiert mit diesen drei Erfahrungen. Und ich glaube, ich war irgendwie ein bisschen verrückt gegangen.
Ja.
Ja.
Ja, da ist ja dann die Frage, okay, du bist da freiwillig, 10 Tage. Darf man nicht weglaufen, wenn man da ist?
Man kann sagen, stopp und dann geh weg. Mhm. Man kommt nicht kurz raus und dann wieder rein. Mhm. So, da war nicht alle haben das geschafft zum Ende. Ich würde sagen, 10-20% haben das früher beendet.
Mhm. Und du hast es ja, im Buch heißt es auch, und jetzt hast du es ja auch gesagt, das sind die Dämonen, die da hochkommen, so aus deinem Geist.
Mhm.
der Adam im Buch, ich weiß nicht, wie nah der an deinen Erfahrungen wirklich dran ist, aber entfernt sich ja emotional total von Situationen, über die er keine Kontrolle hat. Also läuft weg, belügt sich selbst, macht Witze, entfremdet sich von Menschen, die mehr von ihm wollen.
Ja, ja.
Warum?
Als Schutzmechanismus, würde ich sagen. Ja. Und ich habe verstanden, dass ich bin Weltmeister in Emotionen unterdrücken. Und diese schwierige Erfahrung, es ist sehr einfach, in diese schwierigen Erfahrungen Glaubenssätze zu entstanden, die vielleicht in dem Moment helfen. Mhm. Und dann, wenn man die oft folgt, wird man dann später automatisch die folgen. Man merkt nicht mehr, dass man diese Regeln hat.
Ja, die verselbstständigen sich so, diese Glaubenssätze. Ne?
Genau, genau.
Was war zum Beispiel so einer?
So, für mich, dass, wenn ich Kontrolle habe, bin ich in Sicherheit, war einer. Ich habe einen sehr großen Wunsch nach Kontrolle, aber das ist dann ein Problem, wenn man in eine Situation kommt, wie ohne vor den Kinderwunsch, weil man keine Kontrolle hat.
Ja.
Andere war, die weniger ich fühle, desto weniger kann andere mich fühlen stand.
Mhm. Also die können dich dann, je weniger du fühlst, desto weniger können dich andere auch verletzen? Vielleicht?
Genau, genau.
Ja.
Ja. Und das ist dann die Grund, warum ich so gerne meine Emotionen unterdrücken.
Von der Freundin zu 10 Tagen Schweigeretreat verdonnert, das ist Adam Fletcher passiert, der ist heute mein Gast. Und ihr habt ja lange vergeblich versucht, ein Kind zu bekommen. Das ist ja was ganz Elementares, ein ganz elementarer Wunsch, glaube ich. Die Frage ist, was, wenn es nicht klappt, was tun, wenn Träume und Wünsche nicht in Erfüllung gehen? Da hast du mir gesagt, kannst du ja zum Beispiel bei dem Thema, Spoiler, nicht sagen, weil euer Wunsch ja in Erfüllung gegangen ist. Aber hast du andere unerfüllte Träume im Leben, wo du sagst, da komme ich irgendwie noch nicht ran?
So weltbekannt Schriftsteller zu werden?
Ja, zum Beispiel. Pulitzerpreis oder was auch immer. Wir arbeiten jetzt dran. Jetzt hört dich ganz Deutschland.
Nee, ich bin nicht so ambitioniert, wie ich, als ich 20 war. Mhm. Ich glaube, man mit Desire entspannt sich.
Ah, okay. Oder vielleicht sind einfach schon alle deine Wünsche erfüllt.
Ich bin sehr glücklich. So. Ja, aber weil es auch endlich geklappt hat.
Ja. Also, wenn es Ihnen anders geht, wenn Sie irgendwie einen Wunsch unter den Nägeln haben, wo Sie sagen, da komme ich noch nicht ran oder vielleicht komme ich da nie ran, was macht man denn dann?
+1. Die Antwort.
Die Frage heute lautet, wie gehe ich mit unerfüllten Wünschen um? Und darüber sprechen wir mit Diplompsychologin und Autorin Anne Otto. Hallo Anne.
Ja, hallo ihr beiden.
Hast du denn einen unerfüllten Wunsch, so eine Art Lebenstraum, ein Ziel, das erstmal unerreichbar ist oder unerreichbar scheint?
Ich im Moment nicht. Ich würde mich Adam anschließen, habe gerade ganz gespannt zugehört, weil für mich war es tatsächlich auch ein sehr, sehr großer Wunsch, Mutter zu sein, Kind zu haben. Und es war wirklich bei uns auch ein langes Thema und irgendwie so ein existenzieller Wunsch. Deswegen kann ich das ganz gut nachvollziehen.
Aber schön, dass ihr mit zwei Menschen zu tun habt, die offenbar wunschlos glücklich sind im Moment. Weil ich habe überlegt, ich habe noch so viele Wünsche. Ich würde so gerne zum Beispiel auf dem Land leben mit, jetzt klischeehaft, mit Ziegen und Ponys. Erstmal, kann ich mir aber nicht leisten. Aber erstmal würde ich gerne darüber sprechen, wozu sind Träume und Wünsche eigentlich gut im Leben, Anne?
Ja, Wünsche, Träume geben uns eine Richtung. Und die Frage ist ja, wo kommen die auch her? Kommen die so von ganz tief unten? Sind das Bilder, Wünsche, die wir aus der Kindheit haben, die vielleicht aus der Familie kommen oder so? Also ich finde so, es gibt ja ganz unterschiedliche Qualitäten von Wünschen, diese Herzenswünsche oder Ziele, die man irgendwie eine Weile verfolgt. Also ich würde sagen, legitim, um immer wieder den Kompass neu auszurichten.
Also sollten wir uns das Träumen und Wünschen nicht verbieten erstmal?
Auf gar keinen Fall. Also auch dieses Fantasieren oder irgendwie, wo will ich hin? Oder was ist für mein Leben schön, sowas Sinnliches? Das ist ja irgendwie auch ja eine Kraft.
Es gibt ja so Wünsche, die man ja tatsächlich beeinflussen kann. Weiß ich, wenn Udo Jürgens singt, ich war noch niemals in New York, dann denke ich, spar halt und flieg irgendwann hin. Oder der Wunsch nach Zufriedenheit im Job, da kann man ja sich theoretisch eine andere Stelle suchen oder eine Umschulung machen. Aber dann gibt es ja eben diese Kategorie Wünsche, auf die wir nur bedingt Einfluss haben. Also stabile Partnerschaft gehören zwei dazu. Kinderwunsch, da hat das Schicksal auch irgendwie eine Rolle, das da mitspielt, wie bei Adam. Deine Freundin hat ja sogar zu dir gesagt, geh und gründe mit wem anders eine Familie, ne? Was hast du in dieser Situation gedacht?
Dass sie Hilfe braucht. Und dass ich vielleicht schlecht erklärt habe, dass sie der wichtigste Teil hinter diesem Wunsch ist. Ja. Aber wie ich schon gesagt habe, man ist unter diesem Druck, weil diese, wie Anna schon gesagt hat, das ist ein existenzieller Wunsch. Ja. Ja. Man ist nicht unter diesem Wunsch wirklich rational. Mhm. Und das ist dann schwierig zu verstehen, zu weiß, wie du dieser Person helfen können. Yeah.
Ja. Also Anne, was, wenn so ein Lebenstraum, ein Wunsch, ein Kinderwunsch zum Beispiel nicht erfüllbar ist, soll man dann aufhören zu wünschen und zu träumen?
Auf gar keinen Fall. Ich glaube, dass es trotzdem super wichtig ist zu sehen, wie langwierig oder schmerzhaft das ist. Da hat ja Adam auch drüber erzählt, dass wenn man so einen Wunsch hat wie ein Kind haben, Familie gründen oder Partnerschaft oder so, ist es ja total oft so, dass die anderen Leute sagen, ach, das hat nicht geklappt. Eine Tür geht zu, die nächste geht auf und so weiter. Ja. Und solche Geschichten oder für irgendwas wird's gut sein. Und solche Sprüche sind bei derart wichtigen Lebensthemen, so auch die mit Trauer verbunden sind, wenn man davon loslassen muss, sind die absolut kontraproduktiv, ne? Und ich würde immer sagen, so nimm dir die Zeit, die das braucht, diese Sachen zu verabschieden. Mhm. Und danach kommen vielleicht neue Träume oder vielleicht wird man dann auch merken, okay, was ist in der Situation, in der ich jetzt bin? Was sind da eigentlich Vorteile oder wie kann ich da meine Kräfte, meine Ressourcen, meine Energien so bündeln, dass ich noch was ganz anderes machen kann? Aber ich würde immer sagen, echt diese Zeit sich nehmen und das annehmen.
Das sagt Diplompsychologin Anne Otto über unerfüllbare Wünsche im Leben und den Umgang damit. Wir haben gelernt, tja, Akzeptanz ist key. Also daran kommen wir nicht vorbei. Und natürlich ist das Ganze überhaupt nicht einfach. Und trotzdem geht die Sonne morgens auf, hoffentlich. Adam, wir sprechen gleich weiter, was aus dir und dem Schweigeretreat geworden ist. Und Anne, ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal hören. Ich danke dir.
Ja, schöne Grüße nach Berlin an euch beide.
Bis dahin. Tschüss. Tschüss. "36 Jahre lebte ich in der Festung meines Denkens. Wie konnte eine Person, die nur deren gepflegten Vorgarten betreten hatte, etwas von den Überzeugungen und Wahnvorstellungen, den Träumen und Traumata, den Spleens und Neurosen ahnen, die sich hinter den hohen, gut bewachten Mauern verbargen?" Das schreibt Adam Fletcher in seinem Buch »In der Ruhe liegt der Wahnsinn, wie ich in einem 10-tägigen Schweigeretreat den Verstand verlor, aber mein Glück und alles andere fand.« Wie stand es denn vor dem Retreat, Adam, um deinen Wunsch, dich, sagen wir mal, zu erkennen oder zu verändern?
Vor dem Retreat.
Also bevor du dahin gefahren bist, hast du vorher schon, warst du so ein Typ, der so Selbstreflexion gemacht hat jeden Tag? Oder der gesagt hat, ah, das ist vielleicht ein Glaubenssatz, den könnte ich mal ad acta legen oder...
Nein, nicht wirklich, nee. Ich hatte das Gefühl, dass der einzige Problem in unserem Leben war dieser unerfüllte Kinderwunsch und dass alles anders war perfekt. Und das ist nur die Gedanken von jemandem, die nicht wirklich sehr reflektiert bin.
Du hast vorhin ja auch schon gesagt, diese Glaubenssätze, die du hattest, je weniger du fühlst, desto weniger können andere dich fühlen lassen. Also desto weniger können sie dich auch verletzen vielleicht. Was kannst du denn jetzt besser? Was hast du gelernt?
Ich glaube, ich verstehe, jetzt verstehe ich besser, was meine Schutzmechanismus sind. Und vorher, ich hatte die Idee von mich selbst, dass ich, dass andere Leute fühlen zu viel und ich zu wenig. Und ich verstehe jetzt, dass das absolut Quatsch ist. Und das ist nur, weil ich meine Emotionen unterdrücken. Und die sind noch da. Ja. Die sind da in meiner Körper. Und ich glaube, es ist jetzt einfacher für mich,
da ranzukommen, dass die rauszuholen oder zu verstehen, die Gefühle?
Genau, oder diese Tendenz zu halten und bewusster zu meine Gefühle zu fühlen und nicht sie weg zu schieben oder probiere mich abzulenken. Und das ist sehr hilfreich. Und ich glaube, dass die Meditation, ich habe auch verstanden, dass es ist möglich, eine kleine kleine Lücke zwischen Reiz und Reaktion. Mhm. Und das ist auch, wenn das Leben schwierig wird oder wenn ich merke, dass ich genervt bin und ich will schnell auf was reagieren, dass ich habe die Entscheidung, das nicht zu machen.
Was machst du denn in dem Moment, wenn dir jemand die Vorfahrt nimmt? Da könntest du sofort Reiz, Reaktion sofort rausbrüllen, wie man es in Berlin so macht. Du Idiot.
Genau, ich erinnere immer noch an die Sätze von meiner Guru, Gwenka, von The Retreat. Mhm. Ja, und er sagt immer so, Wut, wie sagt man auf Deutsch, Wut hat sich entstanden. Mal gucken, wie lange es dauert. Oder auf Englisch, annoyance has appeared. Mhm. Let's look how long it lasts.
Ja, es hört sich nett an, aber so einfach ist es ja nicht.
Und weil Ärger ist auch irgendwie eine Entscheidung. Ja, und ich kann entscheiden, nicht genervt zu sein oder zu probieren, also warten, bis dieser erste Impuls gegangen ist und dann gucken, ob ich habe eine Recht da, genervt zu sein. Oder was ist hinter diesem Genervtheit?
Mhm. Gut, jetzt hat dich ja deine Freundin dahin geschickt. Nicht ganz uneigennützig hat sie dich ins Retreat geschickt, weil sie wahrscheinlich gehofft hat, das macht auch was mit eurer Beziehung, dass du ein bisschen dich selbst besser kennenlernst und mehr Kontakt zu deinen Gefühlen hast. Wie hat das eure Beziehung beeinflusst?
Es hat, ich glaube, nicht im großen Teil verändert, weil wir sind auch jetzt in einer Phase im Leben, wo es viel weniger Stress gibt, als wenn wir unter diesem Wunsch gelitten haben. Mhm. Aber ich kann noch erinnern vom gestern Abend, ein kleines Beispiel, dass sie wollte über ihre Arbeit sprechen und ein bisschen beschweren über Kollegen oder normale Alltagssachen. Mhm. Ja. Und meine erste Tendenz war immer, eine Losung, so Ratgeber zu geben.
Ja.
Aber habe ich dann einfach gefragt, was sie von mir gewünscht. Ja, ob ich nur zuhören sollen oder ob sie eine Ratgeber haben will oder Losungen haben will. Und sie hat mir gesagt, ich will nur, dass du zuhörst.
Was eigentlich viel einfacher auch ist. Du musst gar nicht die Lösung liefern, oder?
Genau. Also ich glaube, wir sind jetzt beide besser. Man hat oft diese sehr dumme Idee, dass es ein Beweis von der Liebe ist, dass die andere versteht automatisch, was du haben willst. Mhm. Ja, und das ist natürlich Quatsch.
Deutsch sagt man ja, einen Wunsch von den Augen ablesen. Ich weiß nicht, gibt es eine englische Entsprechung?
Bin nicht sicher. Nee.
Und das ist ja Quatsch.
Das ist Quatsch.
Keiner kann dem anderen einen Wunsch von den Augen ablesen. Ich kann ja nicht an deinem Gesichtsausdruck erkennen, was du brauchst.
Und es ist oft, dass du weißt nicht selber, was du brauchst.
Ja, das ist noch schlimmer.
Es ist noch schlimmer. Ja, und ich glaube, wir sind jetzt besser, einfach zu fragen. Ja, oder wenn ich was so... Ich war auch genervt vor ein paar Tagen, dass die Müll irgendwie ist immer meine Pflicht, das ist immer meine Arbeit, ist den Müll runterzubringen, so mit unseren verschiedenen Mülltonnen zu kämpfen. So, und ich habe das gemerkt und habe den Müll runtergebracht und dann wieder ins Wohnung gegangen und dann habe gesagt, ich habe den Müll entsorgt, ich will Lob bekommen.
Hast du gesagt und hat sie applaudiert.
Ja, genau. Und das ist, ich glaube, besser einfach zu sagen, ganz klar, konkret, was du haben wirst.
Okay, aber das hast du ja wirklich auf die harte Tour gelernt, indem du 10 Tage im Schweigeretreat warst. Würdest du es wieder tun?
Ich habe oft überlegt, wie viel Geld ich bekommen muss, um das ein zweites Mal zu machen. Und am Anfang, das war 1 Million Euro. Und wir sind jetzt bei ungefähr 50.000 Euro. Und das ist so 5 Jahre her. Also es kann sein, dass noch 5 Jahre...
Und dann machst du es.
Ja, weil ich habe vergessen haben, wie schlimm es war.
Okay. Bleibt natürlich noch jetzt fast vorm Ende, Adam, die Sache mit dem Kind. 1,5 bis 2 Jahre habt ihr versucht, ein Kind zu bekommen. Dann hat es schließlich geklappt. Ich glaube, bei der ersten In-vitro-Behandlung.
Ja, wir hatten großen Glück. Ja, es war nicht immer klar, was das Problem zwischen uns war. Unsere Klinik hat viele andere Sachen probiert, wo wir endlich in-vitro probiert haben.
Muss ja alles
haben.
Ausgetestet werden. Ist das Sperma schnell genug? Sind genug Eizellen und so weiter?
Ne? Ja, und es war bei uns nicht wirklich klar, was das Problem war. Ja. Also sie hatte immer den Hoffnung, dass es klappen wird, wenn wir Geduld haben. Aber wir hatten leider kein Geduld. Weil es hat die Schwester von meiner Freundin, das hat sie ungefähr 5 oder 6 Jahre gedauert, bis sie schwanger werden. Meine Freundin hat immer großen Angst, weil wir waren schon alt. So, es hat endlich geklappt mit meiner Freundin war 36. Wir waren nicht alt, aber man hat das Gefühl, wir können nicht einfach warten.
Die Uhr tickt.
Ja, die Uhr tickt. Ja. Und wir hatten großen Glück, dass mit dem ersten Versuch in vitro, dass es geklappt hat.
Was war das für ein Gefühl, als du das erste Mal auf dem Ultraschall den Herzschlag gesehen hast?
das war einer der schönsten Momente in meinem Leben, vielleicht die schönste. Aber man, weil man ein bisschen, es gibt andere paar viel, hatte es viel schlechter als uns. Mhm. Ja, aber das ist trotzdem, die Erfahrung bisher war sehr schwierig. Und so, man glaubt immer nicht, bis das Kind wirklich raus in die Welt ist, man glaubt nicht wirklich, dass es klappen wird. Ja, ja, und das ist schwierig loszulassen. Aber da gibt es so kleine Momente, wie das erste Mal, dass du das Herzschlag ansiehst. Ich glaube, wo du bist einfach begriffen. Du bist ja, und dann ist es natürlich sehr schön.
Was empfiehlst du anderen Paaren mit Kinderwunsch oder auch anderen Männern mit Kinderwunsch?
Ich glaube, was wir darüber so reden, ich kenne Paare, die Jahre in Behandlung waren, haben niemand erzählt, weil die finden das Thema so heftig oder die haben Scham, sie schämen sich davor. So, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir alle darüber reden und wir sind schon in eine gute Richtung und Paare machen das mehr. Ich glaube, was wir gut gemacht haben, ist, wir hatten eine sehr feste Regel, dass wir nur dreimal in vitro probieren und dann es ist vorbei. Mhm. Weil wir kennen eine andere Paar, sie hatten Glück mit dem 7. Verzug in vitro und es hat die 6 Jahre gedauert, weil sie immer aufhören mussten, Geld zu sparen, weil es kostet ungefähr 5.000 pro Verzug.
Also das gibt man dann einen kleinen Wagen aus. Man könnte sich ein Auto kaufen für das Geld, was man in die In-vitro-Behandlung reinsteckt.
Genau,
oder?
Ja. Und das kann, weil das kann, du kannst immer es nochmal verzögern. Und ich glaube, was gut für uns war immer, wir haben diese Linie. Wir machen es dreimal und dann das war's. Ob wir das am Ende geschafft haben, aber wir wirklich, ich bin glücklich, ich bin glücklich, dass es früher sich gelöst hat.
Schriftsteller Adam Fletcher war heute zu Gast bei Plus1. Wie geht's dir heute?
Es geht uns sehr gut, meine Freundin und ich. Ja, so unter wir haben eine Tochter, sie ist jetzt 4 und geht uns gut.
Und redest du jetzt auch von dir nur noch in der Wir-Form? So wie viele Paare und Väter oder Familien das machen, wenn man fragt, wie geht's dir? Uns geht es gut. Das finde ich schön.
Das ist besser, als wenn die sofort über das Kind antworten. Das bekomme ich auch. Ja, das Kind geht gut. Ja.
Adam, vielen, vielen Dank, dass du mein Plus1 warst.
Danke für die Möglichkeit.
Wenn Sie wollen, hören Sie auch gerne unsere andere neue Podcast-Folge dieser Woche. Da geht es um Nico, dem München und die schwäbische Heimat oder Deutschland einfach viel zu klein sind. Und deswegen geht er 2014 mit seinem Bruder auf Reisen. Einmal durch Europa und Amerika mit dem Fahrrad.
Das erste Auto, das in Mexiko neben uns gehalten hatte, war ein Dude, hat die Scheibe runtergelassen, hat uns gefragt, wo fahren wir hin, haben wir ihm geantwortet, zu den Olympischen Spielen nach Rio de Janeiro. Der konnte es gar nicht glauben, hat gefragt, ja, wo schlaft ihr denn? Nächster Satz war dann, ja, fahr doch mir hinterher. Und wir sind dem schnurstracks hinterher gefahren und er hat uns eingeladen, auf seiner Dachterrasse zu pennen. Das waren eben so Momente, wo man dann auch wirklich gemerkt hat, die Welt ist deutlich besser, als man glaubt, wie es oft berichtet wird. Und die Gastfreundschaft hat sich durchgezogen wie ein roter Faden auch.
Doch nach anderthalb Jahren ohne Alltag fällt die Rückkehr in die alten Routinen schwer. Die Frage ist, was Nico wirklich vom Leben will. Das hören Sie bei Plus1. Plus1 ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur, Autor der Miniserie Julius Stucke, Studiotechnik Philipp Adelmann, Produktion Nicolas Hansen und moderiert habe ich Sonja Koppitz. Nächste Woche freut sich dann hier Utz Dreger auf Sie. Liebe Grüße und bis bald.